Ja, guten Morgen. Es ist ein schönes Lied, wenn wir das von Herzen singen. Jesus will uns bauen zu einem Tempel, als Wohnung für den Heiligen Gott. Das soll unser Thema sein. Wir wollen ja starten mit einer neuen Reihe, Gemeinde. Jesus baut Gemeinde. Welche Gemeinde bauen wir? Und das aus gutem Grund, weil Gemeinde ist etwas Aktives, immer etwas in Bewegung. Und wir wollen herausfinden, wie Jesus Gemeinde baut. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das haben wir das letzte Mal in der Gemeindestunde, wer dabei war, betrachtet. Was ist das Fundament der Gemeinde? Und das wollen wir heute noch mal ein bisschen vertiefen. Und bevor wir das tun, wir können schon mal, wer eine Bibel dabei hat, aufschlagen, Matthäus 16. Da werden wir lesen, Verse 13 bis 20. Das wird unser Text heute Morgen sein. Und währenddessen wir das aufschlagen, habe ich ein paar Zettel vorbereitet, die liegen hinten auf dem weißen Tisch. Einmal habe ich nochmal inhaltlich von der Gemeindestunde so ein bisschen aufgeschrieben, was ich dort weitergegeben habe, was uns wichtig ist in Bezug auf die Gemeinde. Das könnt ihr gerne mitnehmen. Ich weiß, wir kriegen immer jeden Tag so viel Information und wir vergessen so vieles. Und gerade das Thema Gemeinde ist so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, konstruktiv, gemeinsam, und dass möglichst viele mit dran teilhaben. Und dazu ist es immer ganz gut, wenn man das in schriftlicher Form hat. Ich habe auch noch ein zweites Blatt ausgelegt, und zwar die Zukunft der Gemeinde von morgen wird heute gelegt. Das will so ein bisschen uns den Gedanken nahe bringen, dass es immer etwas Aktives ist. Wir können uns nicht ausruhen, als Christ nicht, wie auch als Gemeinde. Wir müssen immer wieder nach vorne schauen, gucken, was der Herr tut und uns mit hineinnehmen lassen. Und wir haben ja so als Leit Gedanken für die Gemeinde ausgesprochen, dass wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott verherrlicht, indem wir Jesus nachfolgen und auf ihn hören und das tun, was er sagt. Das ist so ein bisschen das Ziel, was wir verfolgen, dass Gott verherrlicht wird, dass Jesus groß gemacht wird in der Gemeinde, dass wir ihm nachfolgen oder auf ihn hören und das tun, was er sagt. Und wenn wir das tun und umsetzen, dann wird Gott groß, dann wird Jesus groß, dann wird die Gemeinde wachsen, da brauchen wir keine Sorge haben, dann wird der Herr Großes tun. Und da gibt es so ein paar Leitlinien, die ich aufgeschrieben habe, die könnt ihr auch gerne mitnehmen. Und ich habe auch meine Predigt heute in Papierform dort liegen, also nicht alle jetzt hinrennen und durchlesen, sondern wartet bis zum Ende, dann könnt ihr sie gerne mitnehmen. Also wer Notizen macht, könnt ihr gerne die Predigt auch am Ende einfach mitnehmen. Ich möchte so ein kleines Beispiel bringen. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich es habe. Ah, hier. Ich habe etwas mitgebracht, so um uns so die Wichtigkeit unseres Themas vor Augen zu malen. Wer weiß, was das ist? Das ist keine schwierige Frage. Also die Musikanten. Eine Stimmgabel. Was macht man mit einer Stimmgabel? Die hat den Ton A, das ist schon richtig. Ja, also kommen die Musiker durch. Wozu ist die da? Wozu brauche ich eine Stimmgabel? Einstimmen oder, ja, ich führe es mal vor, ne, man klopft da so drauf und dann hat man einen Ton. Und nach diesem Ton tut man die Instrumente, in dem Fall bei mir ist es die Gitarre, bei anderen sind es andere Instrumente, tut man die sozusagen stimmen, die Gitarre. Das habe ich heute Morgen mit der Gitarre gemacht, da habe ich es aber anders gemacht, da habe ich nicht die Stimmgabel benutzt. Und warum? Es gibt unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann. Man kann nach dem Gehör gehen. Wenn man ein gutes Gehör hat, denkt man, ja, ich könnte ja auch die Gitarre nach dem Gehör stimmen. Ist das möglich? Ja. Ist es die beste Methode? Nicht immer. Ja, also das Gehör kann trügen. Ich kann aber auch noch eine andere Variante nehmen. Wenn ich jetzt noch Roman dabei gehabt hätte und wir hätten noch eine zweite Gitarre, hätte ich auch was machen können. Ich hätte die andere Gitarre, wenn die denn stimmt, gehen wir jetzt mal von aus, mit der Gitarre hier gemeinsam stimmen können. Er hätte den A-Ton gespielt, ich hätte den A-Ton, dann hätte ich versucht, das zu stimmen, nach einer anderen Gitarre. Aber ist das eine gute, effektive Methode? Manchmal, wenn man keine Stimmgabel hat, manchmal sind ja in den Gitarren auch solche Stimmgeräte schon eingebaut, aber die beste Methode ist eigentlich immer die Stimmgabel, richtig? Warum? Weil sie das Original, den Originalton hervorbringt. Und jetzt wollen wir das auf unser Thema überschreiben. Man kann Gemeinde kopieren, ja, von anderen. Man kann lernen von anderen, das ist auch gut so. Aber es ist nicht immer der beste Weg, weil man kopiert manchmal auch Dinge, die nicht so gut sind, oder? Man kann auch Gemeindearbeit machen, indem man sich mit anderen vergleicht. Oder man versucht es selber herauszufinden, indem man sich selber stimmt sozusagen. Aber die beste Methode ist immer noch was? Was ist unsere Stimmgabel? Wer gibt die Marschrichtung an? Das Wort Gottes. Das ist, wo wir alles finden, was wir brauchen, um Gemeinde zu leben, uns auszurichten nach dem, was Jesus, wie Jesus Gemeinde sieht. Und je näher wir an dieses Ziel oder an diesen Auftrag Gottes oder den Plan Gottes mit der Gemeinde kommen, desto schöner wird's. Nicht immer einfach. Gemeindeleben ist nicht einfach. Aber es ist etwas, was Gott in seiner Vorsehung geschaffen hat für uns, damit wir auf dem Weg bleiben, damit wir in Gemeinschaft bleiben, damit Jesus groß wird, er verherrlicht wird und dass Menschen Rettung finden. Das ist so der große Plan Gottes für die Gemeinde. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Stimmgabel immer wieder hervorholen oder in den Mittelpunkt rücken. Nicht nur für uns ganz persönlich, natürlich auch, sondern auch als Gemeinde, dass wir uns fragen, wie baut Jesus Gemeinde? Und wie bauen wir? Und ist das, führt das zusammen? Geht das in die gleiche Richtung? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns über das Thema Gemeinde Gedanken machen. Nicht nur, dass wir immer wieder mit größeren Problemen und kleineren Problemen zu tun haben, sondern einfach, weil es der Plan Gottes für unser Leben ist. Und je besser wir oder je näher wir an diesen Plan Gottes herankommen, desto besser für uns. Desto mehr Segen, desto mehr Freude, Erfüllung, desto mehr wird Gottes Plan in unserem Leben erfüllt. Und deswegen machen wir uns Gedanken über die Gemeinde. Und wenn wir jetzt die Gemeinde als einen Bau sehen, was ist da für einen Hausbau enorm wichtig? Was ist so entscheidend eigentlich, um gut zu bauen? Das Fundament, genau. Ja, wir brauchen ein gutes Fundament, ein solides, stabiles Fundament. Und das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Und wir kennen alle die Verse auch aus dem Psalm, wenn der Herr das Haus nicht baut, bauen wir umsonst. Ja, will uns immer wieder deutlich machen, dass wenn Jesus nicht an der Arbeit in unserer Gemeinde, in unserem Leben ist, dann bauen wir umsonst. Und deswegen ist es gut, sich mit dem Fundament erstmal auseinanderzusetzen und zu sehen, was sagt die Bibel über das Fundament der Gemeinde und was können wir daraus für uns ganz praktisch herausnehmen, was ist die Anwendung. Und deswegen wollen wir uns jetzt den Text lesen aus Matthäus 16. Das soll so unser Einstieg sein in das Thema Gemeinde. Jesus baut Gemeinde, welche Gemeinde bauen wir? Und ich möchte lesen von Kapitel 16 Matthäus Evangelium ab Vers 13 bis Vers 20. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich? Den Sohn des Menschen. Sie sprachen etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihm, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Lass uns nochmal beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du das Fundament bist, dass du alles dafür getan hast, dass wir hier heute sein dürfen, als Kinder Gottes, dass du uns so zusammengestellt hast, als Gemeinde. Danke, Herr, dass du Anfänger und Veränder bist. Danke, dass du der Gründer der Gemeinde bist, dass du der Erhalter der Gemeinde bist, aber auch der Vollender. Danke, Herr, dass wir uns darauf stützen dürfen, heute Morgen. Und dass wir wissen dürfen, dass du zum Ziel kommst. auch mit uns. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Nun, bevor wir inhaltlich so ein bisschen auf das Fundament zu sprechen kommen, stellt sich natürlich hier eine schwierige Frage für viele. Welche? Welche Frage steckt hier drin? Was glauben 1,4 Milliarden Menschen auf dieser Welt? Ja? Dass Jesus Gottes Sohn ist, das wäre schön, wenn das 8 Milliarden wären, aber nicht ganz. Zufall? Nein. Habt ihr den Text gelesen? Dass Petrus das Fundament ist. Okay. Denn Jesus sagt hier in Vers 17, und Jesus antwortete, sprach zu ihm, glückselig bist du Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben dir es nicht offenbart. Und dann Vers 18, und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wie ist das zu verstehen? Wir müssen das lösen. Weil 1,4 Milliarden Menschen auf dieser Welt glauben, dass Petrus das Fundament ist der Kirche, der Gemeinde. Und die Frage ist, ist das so? Können so viele Menschen falsch liegen? Was hilft uns? Was hilft uns in diesem Text? Wie können wir damit umgehen? Nun, das Wichtigste ist immer, wenn ihr die Bibel lest, dass ihr den Kontext versteht. Worum geht es hier eigentlich? Um welche Person geht es hier? Welche Identität versucht Jesus hier herauszustellen? Oder wer ist im Zentrum dieses Textes eigentlich? Ist es Petrus? Wer ist es? Jesus. Woher können wir das wissen? Denn Jesus selber initiiert das und sagt, was sagen die Leute, wer ich bin? Nicht wer Petrus ist, sondern wer ich bin. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, was denkt ihr denn, wer ich bin? Also es geht im Kontext eigentlich nicht um Petrus, sondern es geht um Jesus, wer er ist. Und Simon antwortet sehr richtig, und da ist er nicht selber drauf gekommen, weil er so klug war, sondern Jesus sagt, du hast richtig gesagt, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht gesagt, sondern mein Vater im Himmel hat dir das offenbart. Also der Text, der Kontext, worum es hier geht in diesem Abschnitt, ist, es geht um die Identität Jesu, wer er ist. Nun, das ist erstmal ein wichtiger Schlüssel. Also es geht hier nicht in erster Linie um Petrus, sondern um Jesus, wer er ist. Etwas, was uns auch helfen kann, ist, es gibt verschiedene Ansätze, wie man an diesen Text herangeht, um dieses Problem in Anführungsstrichen zu lösen. Das eine ist, dass Jesus hier ein Wortspiel gebraucht. Denn im Urtext kann man lesen, dass Petrus und Petra zwei verschiedene Worte sind, die aber die gleiche Wurzel haben. Aber der eine bedeutet eher Stein, das wäre Petrus, und der andere Fels, Petra. Also das wäre eine Interpretation, dass man sagt, okay, du bist zwar Simon, du bist ein Stein, du bist ein Teil des Ganzen, aber ich bin der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Wäre eine Erklärung. Ob die euch reicht, weiß ich nicht. Aber was auch hilfreich ist, dass Jesus auch so meint, auf diese Aussage, die Petrus macht, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass das die Grundlage ist für das, was dann später die Gemeinde darstellt. Und das können wir lesen in Epheser Kapitel 2. Also dass die Aussage, die Petrus macht, Jesus sagt, du hast recht gesagt, und das wird die Botschaft sein für die Welt. Und das finden wir in Epheser 2, wenn wir das mal aufschlagen, in Kapitel 2, 19 und 20, da finden wir diese Aussage, wo es heißt, Kapitel 2, Epheser, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge oder Bürger, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Hier sehen wir so ein bisschen das Prinzip, ja, dass die Apostel damals und Propheten sozusagen das Sprachrohr waren, um diese Wahrheit, dass Jesus das Fundament, der Eckstein, in einem Hausbau ganz wichtig, da wird sich, orientiert sich alles dran, eben aufgebaut ist. Sie verkünden diese Botschaft in die Welt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er alles am Kreuz geschaffen hat, dass der Mensch wieder in Bezug oder in Beziehung mit Gott kommen kann. Was ja die Grundlage ist für Gemeinde. Gemeinde ist nicht in erster Linie ein Gebäude, sondern Menschen, die Rettung erfahren haben. Ekklesia, der Begriff, heißt herausgerufen. Wovon? Aus der Welt. Wir sind Kinder Gottes. Gemeinde ist in erster Linie sind Glieder, die erfahren haben, Menschen, die erfahren haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er am Kreuz für mich, für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Und dass, wenn jemand das erfasst und annimmt, Rettung findet. Und damit kommt er in eine ganz neue Familie, was die Bibel Gemeinde nennt. Ein neuer Leib, ein Leib. Gibt es ja viele verschiedene Bilder. Aber das wäre auch eine Erklärung, dass Jesus zu Petrus sagt, ja, du hast recht gesagt, auf dieser Aussage hin werde ich meine Gemeinde bauen, denn ich bin das Fundament. Und ich denke, dass wir, die meisten von uns, wenn nicht alle, hoffe ich, damit einhergehen und das auch so verstehen, dass nicht Petrus das Fundament ist unseres Glaubens oder der Gemeinde, sondern Jesus. Denn wenig später, wenn ihr mal den Text weiterlest, in Vers 23 sagt Jesus etwas sehr Erstaunliches zu Petrus. Da will Petrus eingreifen in den Plan Gottes und dann wandte sich Jesus um, es heißt in Vers 23, er wandte sich um, also Jesus, und sprach zu Petrus. Und jetzt hört man, was er zu Petrus kurz danach sagt, wenn er das Fundament ist. Weiche von mir, Satan. Ah, eine ziemliche Wende, ne? Eben noch, oh, das hat dir Gott offenbart und du hast richtig geantwortet. Und auf diese Aussage will ich meine Gemeinde bauen. Und wenige Minuten später sagt Jesus zu ihm, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Also wenn Petrus unser Fundament sein sollte, dann haben wir auf Sand gebaut. So sehr ich Petrus mag, er hat einen wirklich guten, ein gutes Herz, aber manchmal etwas übereifrig in seinen Aktivitäten. Aber im Grunde genommen ist Petrus wirklich ein großes Vorbild und er wurde von Gott ja auch wunderbar gebraucht im Reich Gottes. Aber wenn er die Grundlage unseres Lebens sein soll, dann wird es schwierig. Und ich denke, wenn wir Petrus heute fragen könnten, er wäre froh, wenn er das sagen könnte, ich bin es nicht. Ich bin nicht das Fundament. Ich bin nicht der erste Papst, sondern ich bin nur einer von vielen. Und Petrus beantwortet das übrigens im Petrusbrief mal, in Kapitel 5, Vers 1, er bezeichnet sich selbst als Mitältester. Was uns sagen will, dass er sehr gut bewusst war, dass er auch nicht perfekt war, dass er auch Fehler hat und dass er auch nur Teil des großen Planes Gottes ist und dass er nicht das Zentrum ist. Übrigens auch mal, wenn ihr mal mit einem katholischen Freund sprecht, könnt ihr sagen, der erste Papst, so wird ja Petrus beschrieben im Katholizismus, war übrigens verheiratet. Was eine Menge Probleme aufwirft. Denn er hatte eine Schwiegermutter, ne? Können wir uns erinnern? Er war verheiratet, der Petrus. Also da sind so viele Konzepte, ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber ich denke, uns ist allen bewusst, dass Petrus definitiv nicht das Fundament der Gemeinde ist, sondern Jesus selbst. Denn Jesus hat sich seine Gemeinde mit seinem Blut erkauft. Das können wir an so vielen Stellen nachlesen und ich werde gleich ein paar nochmal zitieren, um uns das deutlich zu machen. Warum ich so viel Wert darauf lege, ist einfach, dass wir alle möglichst davon hundertprozentig überzeugt sind, dass Jesus das Fundament ist, dein Fundament ist, worauf du baust, hoffentlich. Und wir als Gemeinde auch bauen. Er ist das Zentrum der Gemeinde. Wenn er das nicht ist, dann bauen wir umsonst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir alle das wirklich verinnerlichen. Und das hat Konsequenzen, wenn ich das sage. Und da kommen wir gleich noch drauf. Was bedeutet das jetzt im praktischen Sinne? Wir wollen ja nicht nur Theologie oder Lehre verstehen lernen, sondern das ist wichtig, das ist die Basis. Aber aus der Lehre, aus dem Verständnis soll ja Überzeugungen entstehen, Handlungen, praktische Auswirkungen haben in unserem Leben. Aber es ist wichtig, dass wir das wirklich verstehen. Und deswegen möchte ich noch mal ein paar Bibelverse dazu lesen. Die habe ich letztes Mal auch schon gelesen, Apostelgeschichte 20, 28, wo Paulus sich verabschiedet von der Gemeinde in Ephesus. Da heißt es, Apostelgeschichte 20 ist das, 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Petrus brauchte genauso Vergebung wie wir alle hier auch. Er konnte nicht die Gemeinde erkaufen. Er brauchte selber Vergebung. Der Einzige, der das konnte, war Jesus. Er war ohne Sünde. Und er hat sein Blut sozusagen vergossen, um sich eine Braut zu erkaufen. Eine Gemeinde. Und das wird hier beschrieben. Also er hat durch sein Eigenblut die Gemeinde erkauft. In 1. Korinther 3, 9 bis 11, ist auch ein ganz wichtiger Text in Bezug auf Gemeindebau und wer das Zentrum ist. Da kommen wir dann auch nachher nochmal drauf zurück. Wie baut denn Jesus Gemeinde? Da heißt es in Kapitel 3, 1. Korinther 3, 9 bis 11, denn, da sagt Paulus zu den Korinthern, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ja, wir sind Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld. Und Gottes Bau, auch immer wieder die Betonung, es ist Gottes Bau, Gottes Ackerfeld, es gehört ihm. Und dann heißt es, gemäß der Gnade, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ja, also das Evangelium verkündigt, so könnte man das auch übersetzen. Ein anderer aber, der baut darauf, jeder Arme gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Hier haben wir es ziemlich deutlich, dass die ganze Schrift im Neuen Testament uns deutlich macht, dass Jesus der Grund ist, das Fundament ist. Es gibt keinen anderen. Das macht Gemeinde aus. Und wenn dieser Grund nicht vorhanden ist, ist es auch keine Gemeinde. Im biblischen Sinn. Kolosser 2, Vers 19, da heißt es folgendermaßen, Kolosser 2, 19. Da heißt es, da ist in Bezug auf den Leib, und nicht festhält an dem Haupt, das ist ein bisschen aus dem Kontext jetzt, aber es geht um den Leib dort, und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten hat, heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Also er wird hier beschrieben als das Haupt. Er ist das Zentrum, Kolosser 1, 18. Und schreibt das genauso. Da heißt es in Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Auch ziemlich klar. Er ist der Chef im Ring. Er ist der Boss. Alles richtet sich nach ihm aus. Und niemand anders kann diesen Platz einnehmen und sollte es auch nicht einnehmen. Epheser 5 wird ja beschrieben durch die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und Paulus bezieht das dann auf Christus und die Gemeinde eigentlich, das ist der Kontext. Und da heißt es in Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen gleich, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Auch hier wieder dieses Bild, Jesus hat sich eine Braut erkauft mit seinem Blut. Es ist sein Eigentum, die Gemeinde. Und das ist die Grundlage. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil daraus entwickeln sich sehr viele wichtige Wahrheiten, wenn es um das Gemeindeleben geht, um das aktive Gemeindeleben. Und da kommen wir jetzt zurück zu unserem Text. Das war jetzt so ein bisschen die Grundlage Und ich hoffe, dass wir das alles verstanden haben. Wenn nicht, wir sind immer gerne bereit, ins Gespräch zu kommen. Das ist für mich ganz wichtig. Wenn wir das Thema Gemeinde betrachten, da gibt es ja so viele Facetten. Und wir sind alle sehr unterschiedlich, auch in unserem Verständnis, in unserer Prägung, wo wir herkommen, was wir verstehen von der Schrift. Und das ist ja auch gut so, dass wir unterschiedliche Sichtweisen haben. Denn Paulus sagt einmal an einer Stelle, es ist gut, dass wir unterschiedlich sind, denn durch diese unterschiedliche Meinung kommt dann das Echte hervor. Wenn wir das denn gemeinsam konstruktiv betrachten und austauschen darüber. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass wenn wir über das Thema Gemeinde nachdenken, dass wir ins Gespräch kommen. Wir wollen nicht etwas vorgeben nur und ihr lauft hinterher oder so, sondern wir wollen gemeinsam das Ziel erreichen und das wird uns nur gelingen, indem wir alle gemeinsam auch daran arbeiten. Und das beinhaltet auch, dass wir konstruktiv uns damit auseinandersetzen. Das Christenleben oder, wenn man so will, die Bibel ist ein komplexes Buch. Und keiner kann sich hier vorne hinstellen oder auch da sitzen und sagen, ich weiß alles. Das können wir nicht. Unser Wissen ist Stückwerk. Und wir sind alle im Prozess, wir sind alle am Lernen. Und mir ist einfach wichtig, dass wenn wir über das Thema reden, über Gemeinde reden, auch über die verschiedenen Aspekte des Gemeindelebens, dass wir ins Gespräch kommen. Und das, glaube ich, wird ein Schlüssel sein, auch was Hauskreise betrifft. Dass wir versuchen, in Hauskreisen das zu thematisieren, deswegen auch in Plattform. Das können wir dann alle auch benutzen als Gesprächsmaterial, was wir einsetzen können. Das ist unser Ziel. Aber jetzt im Gottesdienst ist es erstmal so, dass es von mir nach vorne, von vorne kommt. Aber wir wollen auf jeden Fall mit euch ins Gespräch kommen. Dass jeder davon wirklich überzeugt ist, dass Jesus Gemeinde baut, dass er das Fundament ist und darauf die praktischen Anwendungen, die daraus folgen, werden wir dann betrachten. Lasst uns zu dem Text kommen. Was sagt der Text jetzt über Jesus als das Fundament aus? Als ja, die Basis des Gemeindelebens, des Christenlebens. Drei Dinge, die hatte ich schon mal genannt. Er sagt in Vers 18, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Also Jesus, und da möchte ich noch mal kurz einen kleinen Einschwenk machen. Gucken, wo ich es jetzt habe. Nein, den habe ich auf dem Platz liegen lassen, glaube ich, oder? Ich habe noch ein anderes Buch mitgebracht. Wir haben ja auch ein Buch. Nee, ich habe es hier. Ein Buch, was wir so ein bisschen als roten Leitfaden nehmen wollen. Die lebendige Gemeinde. Aber ich gebe noch ein zweites Buch. Das ist ganz frisch rausgekommen. Das habe ich gestern noch gelesen. Das ist relativ dünn. Ja, ich bin auch nicht so die Leseratte. Aber das konnte ich relativ zügig lesen. Das ist von einem Richard Haferkamp. Der Gemeindegründungsarbeit gemacht hat in Belgien, in Frankreich. Also wo wir sagen, ziemlich schwieriges Pflaster. Ja, sehr katholisch geprägt und eigentlich sagen die meisten Leute, das ist eigentlich unmöglich, dort Gemeinden zu bauen. Aber er hat über 20 Gemeinden mit Gottes Hilfe bauen können in den 80er und 90er Jahren. Er ist selber Holländer. Und er schreibt so ein bisschen seine Erfahrungen auf, wie er daran gegangen ist an Gemeindegründungsarbeit. Aber er betrachtet auch die Gemeinde so, wie wir sie jetzt betrachten wollen. Nicht nur diesen evangelistischen Teil, sondern auch inhaltlich. Was ist Gemeinde? Wie baut Jesus Gemeinde? Und das habe ich durchgelesen. Ich kann es sehr empfehlen. Also es ist gerade erst ganz frisch rausgekommen in Deutsch. Das heißt, ich werde meine Gemeinde bauen. Das bezieht sich auf unseren Text heute Morgen. Kann ich nur empfehlen. Es ist gut zu lesen, sehr praktisch und hat sehr viele gute Ideen, auch wie Jesus Gemeinde baut. Also das ist mal so ein Einschub. Aber wir haben in unserem Text hier einmal, dass Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Also es ist seine Gemeinde und er hat sich zum Ziel gesetzt, diese Gemeinde zu bauen. Nicht nur, also weltweit, global jetzt, nicht nur unsere natürlich auch, aber grundsätzlich, Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Er ist sozusagen der Gründer. Wenn er der Gründer ist, ist er auch der Boss. Und er hat zu sagen, wie Gemeinde gebaut wird. Da kommen sehr viele praktische Anwendungen raus. Aber das Schöne ist, und manchmal fragen mich die Leute, sag mal, wie lange bist du in der Gemeinde? Also in dieser Gemeinde, ne? Dieses Gebäude ist ja erst vor 10 Jahren, haben wir hier, glaube ich, sind wir hier eingezogen. Aber prinzipiell, dann sage ich, naja, ich bin jetzt 56 Jahre in dieser Gemeinde. Gucken die mich an, wie hast du denn das geschafft? Sag ich, keine Ahnung. Wisst ihr, was mir hilft? Weil ich habe auch schon viele Höhen und Tiefen in dieser Gemeinde erlebt. Und viele haben gedacht, warum bist du nicht gegangen? Warum gehst du nicht? Wenn die Probleme so groß sind und Schwierigkeiten sind und vielleicht auch keine Veränderungen stattfindet, dann habe ich gesagt, wisst ihr, was mir hilft? Dass Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Das hilft mir. Das hilft mir auszuhalten, auch manche Schwierigkeiten, manche Probleme, manche Herausforderungen. Weil ich weiß, dass Jesus Gemeinde baut. Und es geht ja noch weiter. Er ist der Boss, er baut seine Gemeinde und er trägt Verantwortung für seine Gemeinde. Und damit verbunden auch, er bringt sie zum Ziel. Ganz wichtig. Wenn das von uns abhängig wäre, dann können wir sagen, können wir den Laden einpacken. Wir werden es nicht schaffen. Aber Jesus kann es schaffen und will es schaffen und wird es schaffen. Und das gibt mir Hoffnung. Auch für mein ganz persönliches Leben, ja. Wenn ich meine Höhen und Tiefen betrachte und denke, Mann, wird Gott mit mir zum Ziel kommen? Ja. Dann sage ich, ja, Jesus hat gesagt, er hat das Werk angefangen, er wird es auch vollenden. Das gibt mir Hoffnung, Kraft, Mut, Ausdauer. All das, was nötig ist in einem Gemeindeleben, oder? Oder auch im Christenleben. Weil Jesus gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und das ist das Dritte. Dieser Plan, den Jesus hat mit seiner Gemeinde, wird durch nichts zerstört werden. Durch nichts. Und dann sagt ihr, okay, das klingt ja erstmal ziemlich gut. Aber was ist so mit den ganzen Problemen? Warum sehen wir heute so viele Probleme in den Gemeinden? Ja? Damit wir wach werden, ja. Ich denke, wir sehen auf der einen Seite, dass Jesus große Verheißungen und einen großen Plan hat. Er will seine Braut ohne Flecken und Runzeln sich selber zuführen. Ja, Epheser spricht davon. Also rein, heilig, vollkommen. Aber in der Realität sehen wir das leider nicht so viel. Und da kommt dann unsere Verantwortung mit ins Spiel. Denn wie baut denn Jesus Gemeinde? Durch wen baut er Gemeinde? Durch uns. Und da merken wir sehr schnell, warum es manchmal schwierig wird in der Gemeinde. Weil wir sind schwierig. Ja? Jeder von uns. Jeder von uns hat so seine Macken, seine Fehler. Und die kommen auch mit zur Geltung im Gemeindebau. Und deswegen reiben wir uns aneinander auch. Oder nicht? Oder ist das immer schön kuschelig unter uns? Wäre schön. Ist es aber nicht. Wisst ihr, Jesus baut Gemeinde durch Menschen wie wir, durch Versager, durch Menschen, die Fehler machen. Und dennoch kommt er zum Ziel. Das gibt mir Mut. Das gibt mir Kraft. Das gibt mir Freude auch in all dem Leid, in den Problemen, in den Herausforderungen, die das Gemeindeleben so mit sich bringt. Und da sind wir schon mittendrin in dem Plan Gottes. Also Jesus baut Gemeinde, er baut sie durch Menschen, die unvollkommen sind. Und was uns oder was das beinhaltet für mich ist, es treibt mich förmlich, weil ich weiß, dass wenn ich losgelassen werde mit all meinen Fehlern, dann kann ich auch viel zerstören. Was treibt es, wo treibt es mich hin? Es treibt mich zu Jesus. Ich brauche ihn mehr, als ich meine. Und auch als Gemeinde sollten wir genau dahin laufen, zu ihm. Denn was er baut, wird gelingen. Was wir bauen, wird nicht gelingen. Es sei denn, wir leben in dieser Abhängigkeit von ihm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns orientieren in den Plan Gottes für Gemeinde. Weil wir sind alle fähig, jeder, der hier sitzt, ist fähig, die Gemeinde zu zerstören. Ich kann euch Geschichten über Geschichten erzählen aus Gliedern unserer Gemeinde, die genau dahin gelaufen sind. Und plötzlich waren sie weg oder haben eine ganze Gruppe von Leuten mitgenommen. Wir haben alle das Potenzial in uns, die Gemeinde zu zerstören, diese Gemeinde zu zerstören. Das Potenzial haben wir. Was uns hilft, dass dieses Potenzial, dieses negative Potenzial nicht zur Geltung kommt, ist, dass wir zu Jesus laufen. Weil er hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und deswegen machen wir uns Gedanken über, wie sieht Jesus, was ist Jesus wichtig im Gemeindebau, wie baut er Gemeinde und wie kommen wir näher und näher an dieses, an diesen Plan Gottes heran. Das ist unsere Herausforderung. Die nimmt uns Gott auch nicht ab. Da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Das fällt uns nicht so einfach zu. Gemeinde ist nicht etwas ein Selbstläufer, sondern es ist etwas Aktives, wo jeder sich mit hineinnimmt in diesen Prozess. Mitzugestalten, dass es lebendig wird. Kommen wir zu drei Zielen. Für mich ist das erste Ziel nicht, dass der Mensch sozusagen seine Bedürfnisse befriedigt bekommt in der Gemeinde. Das ist nicht das erste Ziel. Das erste Ziel Gottes für die Gemeinde ist Anbetung. Dass Gott in den Mittelpunkt kommt. Dass Jesus in den Mittelpunkt kommt. Dass er groß wird. Das ist das höchste und erste und größte Ziel der Gemeinde. Wenn wir zusammenkommen, dass Gott verherrlicht wird. Dass er in den Mittelpunkt kommt. Nicht wir Menschen und unsere Bedürfnisse und unsere Nöte. So wichtig die sind. Aber das ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist Jesus, der verherrlicht werden möchte. Unter uns, in der Gemeinschaft. Und wenn wir zusammenkommen, soll ein jeder etwas mitbringen, heißt es. Gottesdienst ist etwas, wo ich sowas dazu beitrage, dass Gott groß wird, dass Jesus groß wird. Das sollte Gottesdienst sein. Und daraus, also der Blick nach oben, dann kommt der Blick nach innen. Das ist diese Erbauung, die wir brauchen. Wir brauchen alle Ermutigung. Oder gibt es jemanden, der das nicht braucht? Hand hoch. Wir brauchen alle Ermutigung auf dem Weg. Und ich hoffe, dass wenn wir zusammenkommen, dass wir einander ermutigen auf dem Weg. Und stützen, tragen. All diese Dinge. Also der Dienst nach innen, dieses zugerüstet werden und Jesus ähnlicher werden. Das ist das Zweite, was nach innen herausgeht. Und das Dritte, was daraus folgt, ist, dass eigentlich, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, etwas ist, was fast automatisch funktioniert. Das heißt, wenn Gott groß wird, wenn Jesus groß wird und wir einander uns erbauen in Liebe, in Wahrheit, dann hat das Strahlkraft. In der Apostelgeschichte heißt, sie waren einträchtig beieinander, sie lobten Gott und Gott tat hinzu täglich, die gerettet werden sollten. Habt ihr das schon mal gelesen? Gott tat hinzu. Das heißt, wenn wir das Leben ausleben und erleben, dann führt Gott Menschen in unsere Mitte, die sagen, boah, sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist ja gewaltig. Was macht euer Leben hier aus? Warum seid ihr so anders? Und Menschen finden Rettung. Da wird dann nicht gefragt, komm zu Jesus, sondern die Leute sagen, wie kann ich gerettet werden? Das beschreibt dieses Buch sehr gut. Er fordert nie einen Menschen, ein Übergabegebet zu machen, auf. Sondern er sagt, ich predige einfach nur das Wort. Ich bringe Jesus in den Mittelpunkt. Und die Menschen kommen dann zu ihm und sagen, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Heute ist es so, komm, ne, und wir rufen sie und dann Übergabegebet und er sagt, aber wenn wir mal in der Apostelgeschichte schauen, da wird nie was davon gesagt. Sondern die Leute fragen, was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Und dann hast du auch echte Bekehrung und nicht so inszenierte Sachen, wo du überredet werden musst. Heb deine Hand, dann bist du ein Kind Gottes. Oder sprich das Gebet und du bist ein Kind Gottes. Das bringt eine Menge Probleme. Glaub mir. Aber wenn Menschen sagen, was muss ich tun, um gerettet zu werden, dann ist das eine gute Herzensmotivation. Ja? Ich brauche Rettung. Und dann kannst du ihm sagen, bring einfach all deinen Müll zu Jesus. Er wartet schon auf dich. Und dann machen die das. Und so geht er daran. Er sagt, ich fordere nie Menschen auf zur Bekehrung. Das macht Gott ganz selber, ganz alleine. Da brauchen wir uns gar nicht für. Aber wir haben die Verantwortung, das Evangelium weiterzugeben. Dass Menschen Rettung finden und die Antwort finden auf all ihre Fragen. Diese Verantwortung hat Gott uns gegeben. Und ich glaube, das ist der dritte Punkt. Das ist diese Strahlkraft nach draußen. Das ist der Dienst nach draußen. Also der Dienst nach oben ist Gott groß zu machen. Jesus wird groß gemacht in unserer Mitte. Das zweite ist, dass wir einander erbauen. Und das dritte ist, dass Menschen Rettung finden. Der Auftrag der Gemeinde ist, das Evangelium zu verkündigen. Eigentlich so einfach, oder? Und doch so schwer. Ja, wenn das so einfach wäre, warum sehen wir davon so wenig? Unter uns, aber auch in, global in den Gemeinden. Und das ist unsere Herausforderung. Und da möchte ich uns ermutigen. Weil Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Weil das so ist, sollen wir nicht den Mut verlieren. Oder? Ich habe schon so viel Not gesehen. Ich könnte euch Geschichten erzählen von Gemeinden, wo ich sage, boah, wie kann das sein? In Pakistan. Ganz wenig Christen, 0,04% Christen. Und da sind die Geschwister unter eins, sie sind nicht einig untereinander. Und die eine Gruppe trifft sich morgens zum Gottesdienst, die andere nachmittags. In einem muslimischen Land, wo 99% Moslems sind. Ist das ein gutes Zeugnis? Ich habe versucht, diese Pastoren oder Brüder zusammenzukriegen. Keine Chance. Ist traurig, oder? Aber wie gesagt, wir sind zu allem fähig. Jeder von uns. Und wir wollen da nicht zu weit nach draußen schauen, sondern lieber zu uns schauen und sagen, okay, wie können wir es besser machen? Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Und ich denke, wir alle, der Leitungskreis, die Ältesten, aber auch, ich denke, jeder, der ein Herz für Gemeinde hat, und das sollten wir haben, denn Gott hat ein Herz für die Gemeinde. Und Jesus bereitet sich eine Braut vor. Und wir sollten alle davon überzeugt sein, auch wenn wir in der Praxis oft sehr viele Bauchschmerzen haben, trotzdem nicht den Mut aufgeben oder Mut sinken lassen, sondern nach vorne zu schauen, auf Jesus zu schauen und zu sagen, Herr, mit Gott, deiner Hilfe, mit Gottes Hilfe wollen wir vorangehen. Wir wollen einen Unterschied machen. Und das fängt immer mit einem ersten Schritt an und der ist hoffentlich heute ein bisschen gelegt worden, dass wir sagen, jawohl, wir haben eine Menge Baustellen in unserer Gemeinde. Aber mit Gottes Hilfe wollen wir anpacken. Und einen Schritt nach dem anderen gehen und sehen, dass wir zu einer Gemeinde werden, wo Gott groß wird, wo wir einander erbauen und wo Menschen Rettung finden. Wollen wir das? Ich höre nicht, das ist ein bisschen verhalten noch. Aber die Arbeit muss Gott machen, nicht ich. Das ist das Gute. Lass uns noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du so viel Geduld mit uns hast, auch in unserem ganz persönlichen Leben. Wir machen so viele Fehler. Und dennoch hast du uns lieb und gehst uns nach, wie Jona, mit vielen, vielen Wundern, die du immer wieder getan hast in seinem Leben und auch in unserem Leben. Danke, dass du an uns festhältst, auch wenn wir manchmal loslassen. Und so wollen wir dich bitten, auch was unsere Gemeinde hier betrifft, jeden Einzelnen von uns, die wir Teil dieser Gemeinde sind, dass wir uns mit hineinnehmen lassen in diesen Bau, den du baust. Und wir wollen uns an dich klammern und dich bitten, dass du uns hilfst, Gemeinde ganz aus deiner Perspektive zu sehen und auch daran zu bauen, dass wir sehen, was du baust, dass das auch etwas ist, was wir bauen. Dass das in einen Guss ist. Schenke du dazu Gnade, Herr, dass wir das erkennen aus deinem Wort und dass du uns dabei hilfst, das zu erkennen. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.